NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. August 1617. Die Gründung der fruchtbringenden Gesellschaft.
Palmbaum. Der höchst löblichen, fruchtbringenden Gesellschaft zu Ehren aufgerichtet.
Ehrengedicht auf eine höchst löbliche, ehrenwerte Gesellschaft.
Übliche, liebliche Früchte muss allezeit bringen des Palmenbaums ewige Zier. Darunter auch Fürsten selbst singen, lehren und mehren mit heißer Begier die Rechte der deutschen hochprächtigen Zungen, die sich mit ewigem Preise geschwungen hoch über die anderen Sprachen empor.
Der Barockdichter Philipp von Zesen,
der Wohlsetzende,
lobt so in seiner Poetik Der deutsche Helikon,
heißt in seiner Dichtungslehre Für einen deutschen Musensitz.
Zesen also, der Wohlsetzende, lobt so Wittenberg 1649 die fruchtbringende Gesellschaft, anders bekannt als Palmenorden, dem er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht lang angehört. Hat man sich auf das überkunstvoll gedrechselte Barockdeutsch eingestellt, lässt sich die Frage, was denn hier überhaupt gelobt wird, beantworten. Erstens, dass in dieser Gesellschaft selbst Fürsten aktiv sind. Zweitens, dass hier die hochprächtige deutsche Sprache in ihr Recht gesetzt werde.
Hoch über die anderen Sprachen empor.
Dass Zesen, der zu den frühesten Berufsschriftstellern gezählt wird, renommierter Kirchenlieddichter, weitgereister Literat, nicht früher in die fruchtbringende Sprachgesellschaft aufgenommen wurde, hatte ironischerweise mit seiner eigenen sprachpolitischen Hyperaktivität zu tun. Zesen war ein besonders strenger Wächter des guten Deutsch und seine Vorschläge zu einer einzig wahren, verbesserten Orthographie galten als übertrieben puristisch. Das ist eine Ironie, weil der Palmenorden selbst später eben dafür kritisiert werden sollte, für seine Forderung nach einem Reinheitsgebot fürs echte Deutsch. Das Gedicht zum Lob der fruchtbringenden Gesellschaft ist übrigens nicht nur kunstvoll formuliert, spätere Zeiten werden solche Wortkringel abfällig Schwulst nennen. Es ist auch ein grafisches Kunstwerk, denn die verschieden langen Zeilen ergeben, wie sie im deutschen Helikon untereinander gedruckt sind, das Buchstabenbild eines Palmenbaums.
Warum Palme?
Dem barocken Denken ist die ganze Schöpfung ein Buch. Alles, was ist, Tier, Pflanze, Stein, taugt zum Symbol, lässt sich lesen als Hinweis auf ein Geheimnis, das es auf dem Weg der Erkenntnis zu entschlüsseln gilt. Der indianische Palmenbaum nun galt den Gründern der fruchtbringenden Gesellschaft als die nützlichste, eben fruchtbringendste aller Pflanzen. Die Kokospalme liefere, so der Gründervater, Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen,
der Nährende,
fast alles, was der Mensch bedarf in seinem Leben.
Und das ist allerhand. Stamm und Rinde geben Garn, Seile, Stricke, Fässer, Schiffe, Mast und Segel. Die Kokosnuss, Milch, Öl, Brot und Zucker. Die Schale, Becher, Töpfe und was nicht alles. Die Palme wächst in Oasen, umgeben von Wüsten und Barbarei. Wo Palme ist, da ist Kultur.
Aha.
Und mehr noch. Die Palme produziert besonders viele Früchte und ihr Wachstum wird durch die schweren Früchte nicht gehemmt, sondern umgekehrt getrieben.
Die edle Palme wächst, je mehr man sie beschweret.
So legt es der große Barockdichter Andreas Gryphius,
der Unsterbliche,
seinem Leidenshelden Papinianus, einem römischen Rechtsgelehrten, in dem gleichnamigen Trauerspiel 1659 in den großmütigen Mund. Im Stück heißt das: Der Mann ist wie eine Palme, die unter Druck und Beschwernis umso größer wächst. Man kann hier dem barocken Denken bei der Arbeit zuschauen. Denn dass die Leser und Zuschauer des Gryphius die Anspielung mit der Palme verstehen konnten, lag an der Verbreitung solcher Naturauslegungen in Emblembüchern, die etwa das Bild einer Palme mit einem Sinnspruch oben und einer Deutung unten drunter versah. Das Emblem erklärt die Welt. und die Palme war das Emblem jener Gesellschaft, die am 24. August 1617, heute vor 400 Jahren, von Fürst Ludwig und anderen anhaltinisch-weimarischen Fürsten in Köthen gegründet wurde und der nicht nur Herrscher, sondern auch Beherrschte angehören durften. Beamte, Gelehrte, Generäle, Dichter, sofern sie sich dem Vereinsziel einerseits der Sprachpflege, andererseits ausgezeichneter Tugendhaftigkeit verpflichtet bekannten und für tauglich erkannt wurden. Das war 100 Jahre nach dem Thesenanschlag des ja auch sprachreformatorisch wirkenden Martin Luther. Es war auch ein Jahr vor Ausbruch des verheerenden Dreißigjährigen Kriegs, dessen Schrecken bald zum finsteren Hintergrundgeräusch der Aktivitäten der fruchtbringenden Gesellschaft wurde.
Er steht, er grünt ja noch, der edle Palmenorden. Es soll kein Sturm noch Hitz entwurzeln oder morden den gipfelhohen Wald des Vaterlandes Kron, die immergrüne Ähr der deutschen Nation.
Die protestantischen Fürsten, die sich 1617 zur Gesellschaft formierten, taten dies im Geiste und nach dem Vorbild der florentinischen Accademia della Crusca und nebenbei lang vor Gründung der Académie Française. Die fruchtbringende Gesellschaft wurde die einflussreichste der bald auch anderswo entstehenden Sprachgesellschaften. Man kann sich fragen, was ausgerechnet die Bemühungen um gutes Deutsch in einer von Gewalt, Verrohung, Bestialität geprägten Zeit sollte. Und man kann mutmaßen, eben dies, der Barbarei etwas entgegenzusetzen. Nicht ohne nationale Behauptung deutscher Überlegenheit.
Hoch über die anderen Sprachen empor.
Doch die Propaganda für die deutsche Sprache und Sache, der Kampf gegen Fremdwörter, verlor, man darf staunen, den Wert des anderen, Nichtdeutschen, nicht aus dem Blick.
Hol, Deutscher, wie du tust, und liebe fremde Sitten, die Freude gönn ich dir. Nur dies will ich dich bitten, hol nicht nur Laster her, nicht fremde Tracht und Pracht, hab auch, nächst Eitelkeit, auf fremde Tugend Acht.
Siegmund von Birken, der neu sprossende deutsche Palmbaum, Nürnberg 1668.
Die fruchtbringende Gesellschaft hatte kein ewiges, aber langes Leben. Fürst Ludwig, das erste und aktivste der Gesellschaftsoberhäupter, führte ihre Geschicke bis 1650. Er unterhielt eine eigene Druckerei in Köthen und gab den Anstoß für ein sprachpolitisches Großprojekt.
Vollständiges Wörterbuch, in welchem die majestätische deutsche Hauptsprache aus ihren Gründen kunstfüglich erhoben, mit ihren Stammwörtern, Ableitungen und Verdoppelung ausgezieret und durch lehrreiche Sprüche, Hofreden, Gleichnis und Redarten erklärt, zum ersten Mal an das Licht gesetzt wird.
Auf Ludwig folgte Herzog Wilhelm IV. Von Sachsen-Weimar.
Der Schmackhafte.
Und für 12 Jahre, 1650 bis 1662, wird Weimar das Zentrum der Gesellschaft. Wilhelm überlässt die Geschäfte seinem Sekretär und Erzschreinhalter Georg Neumark.
Der Sprossende.
Der sich unter anderem mit einer Geschichte der Gesellschaft hervortut.
Der neu sprossende deutsche Palmbaum, Nürnberg 1668.
Der Name fruchtbringend. Darum, damit ein jeder, so sich hineinbegebet oder zu begeben gewillet, anders nicht, als was fruchtmäßig zu Früchten, Bäumen, Blumen, Kräutern oder dergleichen gehörig aus der Erden wächset und davon entstehet, ihm erwählen. Und daneben überall Frucht zu schaffen, äußerst beflissen sein solle.
Mitglieder wurden aufgenommen. unterwarfen sich den Ordensregeln, bekamen ein Pflanzenemblem und einen mehr oder weniger passenden Gesellschaftsnamen. Unter dem Dach der fruchtbringenden Gesellschaft versammelte sich die literarische Elite der Zeit. So kamen Intellektuelle neben regierenden Fürsten zu sitzen, eine Ahnung vom uralten Traum, vom Austausch und Ausgleich von Geist und Macht.
Georg Philipp Harsdörfer,
der Spielende.
Martin Opitz,
der Gekrönte.
Als Nummer 200.
Friedrich von Logau,
der Verkleinernde.
Johann Michael Moscherosch,
der Träumende.
Justus Georg Schotelius,
der Suchende. Keine Frauen?
Keine Frauen.
»1667 wird Herzog August von Sachsen-Weißenfels,
der Wohlgeratene,
das letzte Oberhaupt des exklusiven Herrenclubs, mit Zentrum jetzt in Halle und besonderem Interesse für das Theater. Die Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft neigt sich da schon. 1680 ist sie zu Ende.« Welcher Art waren nun, aus historischem Abstand betrachtet, die Früchte der fruchtbringenden Gesellschaft? Vielleicht, dass das gute Deutsch überhaupt nach Luther und im Rahmen eines verzweigten Netzwerks zum Thema gemacht wurde. Dass Dichtung als Kunst dabei nicht im Vordergrund stand, machte die Palmenherren späteren Poeten, den Weimarer Klassikern etwa, verdächtig. Und tatsächlich brachte die Gesellschaft neben Publikationen, die von fraglos philologischem Interesse waren, eine große Menge von Gelegenheitsreimereien, Ehrengedichten, pompösen Grußschriften hervor, deren Sinn sich der Nachwelt kaum erschließen wollte. So fragwürdig erschien etwa dem 19. Jahrhundert, was sich die Mitglieder der Gesellschaft so alles zusendeten, dass ein Historiker namens Ludwig Keller 1895 argwöhnte, es sei den Sprachgesellschaften gar nicht um die Sprache gegangen, sondern um einen Vorwand für irgendwie subversiv Geheimes.
Die Schwierigkeiten, die in den damaligen Weltverhältnissen sich der öffentlichen Betätigung freier Organisationen entgegenstellten, zwangen diese Männer, mit äußerster Vorsicht zu verfahren. Und gerade dasjenige absichtlich zu verhüllen, was ihnen am meisten am Herzen lag. Anderes aber, was ihnen nebensächlich war, als das Wesentliche ihres Strebens hinzustellen.
Vielleicht lag das Geheimnis der fruchtbringenden Gesellschaft gar nicht in der Verhüllung von etwas obskurem Wesentlichen, sondern an der Oberfläche verborgen. Und erst 400 Jahre danach lässt sich heute erkennen, dass die teils absurden Sendschreiben keinen anderen Sinn hatten als den, ein Netz der Kommunikation spielerisch überhaupt erst zu etablieren. Ein Facebook des 17. Jahrhunderts. Da waren die Herren ihrer Zeit weit voraus. Und dass Sorgfalt im Sprachlichen keine Kleinigkeit ist, auch in der Arbeit am Deutschen mag man in der Palmenbruderschaft ein Vorläufertum erkennen. Für den großen, strengen, bösen Sprachwächter Karl Kraus, für den ein fehlendes Komma ein Übel war, geeignet, die ganze Welt ins Ungleichgewicht zu schubsen.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an die fruchtbringende Gesellschaft, die heute vor 400 Jahren gegründet wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.